So, Genossen, es ist 1. Mai, Tag der Arbeit. Und es freut mich, euch auch Genossen zu nennen. Well, Paulus macht das Gleiche, wenn er an die Gemeinde in Galatien schreibt. Ich freue mich, euch Glaubensgenossen hier zu sehen. Und Tag der Arbeit, dann fängt man mal an zu denken, was assoziiere ich eigentlich mit 1. Mai? Gut. Zuerst mal, Tag der Arbeit heißt Feiertag, Arbeit heißt, wir müssen heute mal nicht arbeiten, gut, Sonntag müssen wir eh nicht. Aber Tag der Arbeit, was da so hier in Deutschland passiert, was ich da sehe, gut, Stichwörter, Sozialismus, die Genossen singen die Internationale, wenn Sie die Text noch kennen. Es gibt Demonstrationen, meistens Hamburg, Berlin, das endet dann meistens nicht so gut. Das Schöne, was ich dann auch hier gelernt habe, in dieser Gegend, sind die Weinlagerwanderungen. Genau, mal was ganz anderes vielleicht. Aber da geht es natürlich auch um gemeinsam unterwegs sein, wahrscheinlich auch in große Truppen. Gut, manche sagen vielleicht ein bisschen überbewertet. Man kann auch nächste Woche einfach nochmal eine schöne Wanderung machen und dann ist es nicht so voll. Und gibt es am Ende vielleicht weniger betrunken Leute und aber das Gemeinsamsein, und das ist so wichtig an diesem Tag. Und das hat die Jugend auch letzte Woche mal erlebt. Wohnen in der Gemeinde, die haben letzte Woche Sonntag angefangen, bis gestern. Eine Woche gemeinsam hier zusammen sein, zusammen sich organisieren, zusammen mal zuständig sein für allem, was da passiert. Und genau, das assoziiere ich dann so mit diesem 1. Mai. Und es war nicht nur die Jugend, die das gemacht hat. Es gab natürlich schon viele Initiativen auch in den letzten Jahren. Und eine der bekanntesten Beispiele vielleicht in Israel nach 1948, die Kibbutze, wo die auch gesagt haben, jetzt sind wir ein Dorf und es geht nicht um die einzelnen Personen, aber wir sind hier als gemeinsame Gruppe zuständig einfach für alles. Und wir machen das auch. Und ja, wir haben schon ein bisschen Geld. Aber das Geld, das ist eher ein Mittel, damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Es geht um das Kollektiv, um das Gemeinsame. Gut, das mit Genossen und so, das habe ich erst hier in Deutschland gelernt, weil ich komme aus Holland und da ist 1. Mai einfach ein No-Go. Ich meine, da gibt es kein, es gibt schon den 1. Mai, aber es gibt keinen Feiertag. Ich meine, bei uns, ich sage noch immer uns, gut, in Holland, ist de 30. April war immer mal ein Feiertag. Und mittlerweile de 27. April. Wieso das? Naja, we hatten Koninginnentag. Und jetzt Koningsdag. Und da feiern wir die Monarchie. Naja, we feiern Monarchie. We feiern das weer einfach. Genau, we feiern zusammen. Alles is oranje. Aber grundsätzlich steht da natürlich die Monarchie dahinter. Und irgendwie wäre es interessant. Kein Arbeiter, kein Sozialismus am 1. Mai. Aber eher diese Koningsdag. Die gefeiert worden. Aber grundsätzlich geht es natürlich bij Monarchie. Um ziemlich reiche Leute. Es geht um Geld. Und wenn ich an Geld denke, dann ist das eher das Umgekehrte von diesem Sozialismus. Das geht um American Dream. Gut schaffen, und wenn du es geschafft hast, dann bist du reich. Dann hast du es. Gut, das schafft natürlich nur ein Einzelne. Aber es geht um Geld, um Kapitalismus und vielleicht sogar das Wirtschaftswunder, wo ich mal gelesen habe, Wohlstand für alle. Es geht um Reichtum. Genau, geht es dann um Geld? Ich meine, ist dann wirklich Geld mal das Ziel? Und wenn es um Geld geht, wie ist das jetzt mit dieses Gemeinschaftsding und dieser Individualismus, die daar dann eine Rolle spielt? Es geht nicht mehr um wir, aber ich will gerne mal reich werden. Ich hätte gerne mal Geld oder vielleicht sogar mehr Geld. Gut, Geld zusammen. Schön, was da in der Welt passiert, aber was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie sehen wir das? Wie Gott das gerne haben will. Ein schönes Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 4, wo wir lesen, alle die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtte sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Da klingt doch ziemlich diese wonen in der Gemeinde, Kibbutz, dieses gemeinsame Ziel klingt daardoor durch. Und sogar keiner musste Not leiden. Denn wenn es an irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oude ekker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Und die verteilten es an die Bedürftigen. Das heißt, zusammen zum Ziel kommen. Und es gibt sogar ein Beispiel von Josef, das ist aufgeschrieben, genau, der kennen wir, genau die Geschichte, die kennen wir, die haben wir auch mal gehört. Der hat das auch gemacht und hat das Geld den Aposteln gegeben. Genau, ideaal Sozialismus, Kibbutz, zusammen. Naja, ich meine, Josef war natürlich reich. Ich meine, der hatte einen Acker und konnte diese Acker verkaufen. Das heißt, er war mit heutigen Termen vielleicht mal ein Kapitalist. Aber der hatte schon mal, der hat mal ein bisschen Reichtum. Das heißt, irgendwie spielen da beide zusammen. Und irgendwie, diese Struktur hat es am Anfang gegeben, aber nicht lange. Ich meine, das klingt so wie ein Paradies. Und so ähnlich wie das Paradies in 1. Mose. Das hat mal ein bisschen gedauert, aber dann kam mal schon der Lüge rein, unsere erste Sünde. Und so ist das auch in die erste Gemeinde gegangen. Es war mal schön. Und gleich im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 5, lesen wir, die Lüge kommt in die Gemeinde. Und diese schöne, naja, paradiesische Situation wird zerstört. Gut, deswegen 1. Mai, ich würde mal über Geld reden. Dein Geld oder dein Leben. Es gab in der letzten Zeit mal jemand, der hat mal gesagt, wir sollten mal in de Gemeinde über Geld reden. Dat mag ik gerne. Und ich mache das in Kontext, genau, von Galaten 6. Lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubensgenossen. Genau, wenn man in de Bibel anfängt zu lesen, wie ist das dann mit Geld? Ist gut mal am Anfang anzufangen. Erste Buch Mose, oder Genesis 14, wo wir über Abraham lesen. Und Abraham ist reich. Der hat viel. Hat viel vieh, hat Besitz. Macht sich Sorgen, wie ist das dann, wenn ich sterbe? Ich habe ein Kinder. Wer bekommt dann das alles? Abraham hat auch einen Neffe, Lot. Und die wohnen gemeinsam in Kanaan, unterschiedliche Gebiete. Und es gibt einen Krieg. Und Lot wird gevangen genommen mit zijn bezit, zijn familie. Nou, er werd nog veel, veel meer personen werden gevangen genomen. En Abraham hoort dat en gaat hinterher en überwindt deze feinde. En komt dan weer terug met deze beute, met geld, vieh en ook met deze personen. Dan komen natuurlijk die leute uit de gegend. Komen zu Abraham, die zijn vrolijk dat hij gewonnen had, dat die weer die bezit terugbekomen. Dat heißt, de koning van Sodom komt terug, waar Lot gewoond had. Maar interessanterwijze staat er ook dat Melchizedek, een gerechte koning, wat zijn naam bedeutet, zu ihm komt. En deze Melchizedek, filosofieren, besteedt ziemlich wenig, maar wat daar staat is zeer beeindruckend. Wel, deze koning is koning van Salem, zo wie man denkt, koning der Friede, Salem, Jeruzalem, vielleicht, of dat denken vielen. Nou, er was schon in Jeruzalem, er is niet nur König, aber er is ook Priester. Und nicht irgendwelche Priester, aber Priester des höchsten Gottes. Das heißt, noch bevor die Geschichte mit Abraham losgeht, gibt es da schon einen Priester des höchsten Gottes. Und er bringt für Abraham Brot und Wein mit. Das ist, nach einer langen Reise hat man Bedürfnis an Essen und Trinken. Und das war dann üblich. Aber er bringt nicht nur Brot und Wein, man soll nicht leben von Brot alleine. Er bringt auch einen Segen mit für Abraham. Und Melchizedek sagt, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir deinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Und was macht Abraham dann? Er sagt, Dankeschön, das war's, ich gehe nach Hause. Nein, aus Dankbarkeit schenkt er 10%. Ein zehnte Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Das heißt, die König in dieser Schlacht. Das heißt, aus Dankbarkeit gibt er etwas zurück. Großzügig. Ich meine, das war nicht irgendwie geplant. Du bekommst einen Segen, ich bekomme 10%. Er hat das wirklich aus Dankbarkeit gemacht. Genau, und diese 10% findet man dann nachher zurück. Zum Beispiel in 4. Mose 18. Wo es darum geht, wann ihr dann als Volk, ihr seid aus Ägypten ausgezogen, ihr seid noch in der Wüste, ihr kommt in Kanaan und das Land wird dann verteilt. Wie sieht es dann aus? Gut, gibt es unterschiedliche Stämme, die bekommen alle ihr Land, ihr Gebiet, damit die natürlich auch, eine Ernte bekommen können. Aber ein Stamm bekommt nichts, die Leviten. Und die Leviten bekommen nichts, weil die vrijgesteld werden von normale arbeid. Die sollen Gott dienen bei de Stiftshütte, nachher bei de Tempel. Und damit die zich komplett fokussieren kunnen auf ihre Aufgabe, müssen die nicht arbeiten. Aber dafür bekommen die von andere Stämmen ihr Anteil, 10%. Und als Dankbarkeit, genau, das ist eine Spende, und als Dankbarkeit sollen die Leviten dann wieder 1% weitergeben. Das heißt, die Leviten ungefähr ein 12. Teil, das ist ungefähr 8-9%, die bekommen auch 9% von der Ernte. Und die andere Stämme, die haben dann 11-12 Teil so ungefähr, das heißt 90%, und bekommen 90% der Ernte. Ich meine, das ist ziemlich fair. Ne? Das ist nicht irgendwie verhandelbaar, oder irgendwie ist das te veel of te weinig. Dus het is einfach, alle bekommen ihr Teil. Und die bekommen ihr Teil, damit es das Volk auch gut geht. Es geht nicht nur, wir haben Ernte, damit wir reich werden, damit wir mehr haben. Nein, wir haben was, wir teilen, damit wir auch das geistliche Wohl haben. Die Leviten kunnen Gott damit dienen. Das heißt, diese lesson learned, oder mitzunehmen, 10%, es geht nicht um meine persönliche Wohlstand dann in diese diese Geschichte als Mitglied vom Volk Israel. Es geht um das gesamte Volk und das geistliche Wohl. Die Leviten können dann ihre Aufgabe machen. Weil wenn wir alle arbeiten, dann ist das vielleicht schwierig, um auch nochmal Gott wirklich gut zu dienen. Gut, was das dann für uns bedeutet, was das für mich bedeutet, ich darf teilen, ich muss nicht teilen, aber ich darf teilen, damit auch die Gemeinde geistlich gut funktioniert. Und die Gemeinde sind wir. Und die Frage ist natürlich, bin ich dann ein verbindlicher Teil der Gemeinde? Nicht mal so ab und zu dabei und ist mal schön, wenn es mal gut ist. Aber bin ich tatsächlich verbindlich dabei? Hat das Konsequenzen für mich? Was bedeutet das? Finanziell, aber auch im Sinne von Zeit, mijn Begabungen. Wie setze ich die ein für die Gemeinde? Gut, das waren so zwei Teile aus dem Alten, aus dem Ersten Testament. Es gibt natürlich auch ein Neues Testament, ein zweiter Teil. Und nou, dan kan ik nu weer een paar tekststellen rausnehmen. Maar wanneer het dan om rijkdom, om geld gaat, is het vielleicht een der bekannteste stellen die met deze nadeloeur. Hier gaat een kameel door een nadeloeur als een rijker in Gottes Rijk komt. Daar hebben we weer een probleem, geloof ik. Ik meine, wir gehören hier zo in de gemeente zu den 10% rijksten personen auf Erde. Ik meine, wir sind rijk. Dat heißt, dieses nadeloeur is ook voor ons daar. Aber was geht es in dieser Geschichte um? Da kommt der junge Mann zu Jesus und sagt, was kann ich tun, damit ich mal im Himmel bekomme, das ewige Leben bekommen, bei Gott sein kann. Was kann ich dann tun? Was muss ich tun? Sagt Jesus, naja, das weißt du selber. Und was steht dann in de Gesetze? Naja, Vater und Mutter ehren und all diese Sachen, 10 Gebote, habe ich alles gemacht. Was fehlt mir noch? Und dann sagt Jesus, naja, wenn du wirklich mal vollkommen sein willst, verkauf alles, was du hast. Und gib es den Armen. Genau, was wir auch aus Apostelgeschichte 4 gerade gesehen haben. Verkauf, damit die Armen auch genug haben. Dann geht er traurig, weil er hat ein großes Vermogen. Schade für ihn vielleicht. Die Jünger bekommen dann natürlich auch nochmal eine drauf, weil Jesus sagt, zu sein Jünger, ein Reicher hat es sehr schwer, in dieses Reich zu kommen. Dieses Kameel kommt einfacher in Gottes Reich. Puh. Das haut schon rein, weil die Jungen sagen, wie kann man dann überhaupt gerettet werden? Nachher hat man versucht zu sagen, ja, es gab vielleicht so ein kleines Tor im Stadtmauer und der war sehr niedrig und ein Kameel musste irgendwie durch die Knie, damit er mal reinschleichen konnte und das war sehr schwierig. Und das ist so ein Stilfigur, ein Adinaton. Gut, wenn man mal bei Deutsch noch irgendwo beeindrucken will, ein Adinaton. Das ist so ein Stilfigur, wenn man sagt, nicht sagt, nein, geht nicht, aber man benutzt einen Ausdruck, wovon alle wissen, das geht so nicht. Punkt. Full stop. Das ist dann ein Problem natürlich. Wie kommen wir dann überhaupt im Himmel? Was können wir dann tun? Gut, Jesus guckt dann auf seinen Jünger und sagt, für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und irgendwie bin ich oftmals schweben geblieben bei diesem Satz vorher. Was kann ich dann tun? Aber darum geht es nicht. Ich kann nichts tun. Ich meine, der Reiche kann nichts tun. Irgendwie das, was Jesus deutlich gemacht hat in seiner Zeit auf Erde. Wir Menschen können nichts tun, um mal uns in den Himmel einzukaufen, mit gute Sachen zu tun oder mal fromm zu sein oder mal brav jeden Sonntag in de Gemeinde zu kommen. Oder vielleicht tatsächlich mal 10,00% Spende zu geben. Das reicht nicht. Nur der Fakt, dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünde ans Kreuz gestorben ist, mit Ostern auferstanden ist, macht es möglich, für wer in ihm glaubt, in den Himmel zu kommen. Das heißt, wir können nichts tun. Naja, nur, Gänsefüßchen, nur glauben. Das heißt, es war eine ziemlich gewagte Liebe von Jesus. Für Gott ist alles möglich. Und Jesus, er ist der Erlöser. Aber das Problem von diesem Mann, das kennen wir. Wir hängen schon ein bisschen an unser Geld. Und Jesus hat deswegen auch nochmal, man dient der eine und vernachlässigt der andere. Und wenn man Mammon dient, gut, dann wird dies wieder Abgier, ich will mehr. Oder Neid, der andere hat mehr, das ist unfair. Er macht weniger und trotzdem ist er reicher, hat mehr. Folge mir, sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf, folge mir. Genau, das heißt, das Geld soll keine Rolle spielen in unserem Leben. Wir sollen nicht an Geld hängen. Man kann großzügig sein. Und in der Hoffnung für alle Übersetzung steht tatsächlich hier über diesen Abschnitt Großzügigkeit. Und Großzügigkeit, ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Begriff, und es gibt mal Gemeinden, und sie haben so einen Moment von Großzügigkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt einfach, jetzt gibt es Kollekte. By the way, Kollekte heute ab Ausgang ist für die Gemeinde. Es gibt tatsächlich ein Kollekte. Aber die Frage ist tatsächlich, es gibt einen Moment von Großzügigkeit. Und genau, hast du jetzt einen Moment von Großzügigkeit? Ist das nicht schön, jetzt mal großzügig zu werden? Maar für mich ist das eine ganz falsche Frage. Es geht er nicht um, hast du einen Moment oder mehrere Momente von Großzügigkeit? Die Frage ist, hast du ein Leben von Großzügigkeit. Genau, deswegen habe ich mal ein kleines Experiment mitgenommen. Wer kann, bitte ich mal aufzustehen. Und füllt mal in eure Hosentaschen oder vielleicht eine andere Tasche, die ihr dabei habt. Habt ihr vielleicht einen Schlüsselbund? Genau, wer jetzt einen Schlüsselbund dabei hat, darf sich hinsetzen. Gut, ich bin vorbereitet. Gibt es bei den Personen, die jetzt noch stehen, Personen, die ein Portemonnaie dabei haben? Ah, da sind die Leute, die einfach nichts haben. Oder vielleicht Ehepartner oder so, oder Freund. Gibt es dabei? Genau, es geht natürlich darum, dieser Schlüssel. Was habe ich hier aan mijn Schlüssel? Mijn Hausschlüssel, mijn Besitz. Gut, normalerweise, andere Schlüsselbund, mijn Autoschlüssel, mijn Besitz. Wie hänge ich daran? Mein Portemonnaie, mein Geld. Vielleicht, na gut. Ganz wenig Geld, aber trotzdem noch mal ein paar Bankkarten. Und dann habe ich noch Zugriff auf mehr. Ich kann online bezahlen mit mein Handy. Alles, was wir hier haben, ist unser Besitz, unser Geld. Und die Frage ist, wie großzügig sind wir? Und die meisten sagen dann, ja, ich hänge eigentlich nicht so an mein Besitz. Ich hänge nicht so an mein Auto oder so. Und ich sage, genau, ich hänge nicht so aan mijn auto. Nachher kunt u gerne mal in de collector een autosleutel mal reinlegen. En Thomas weiß dan bestimmt, was er machen muss damit. Dat zeigt nou, wie wir hängen aan onze Besitz. Aber in Ernst, is natürlich, ja, wir sind reich. Was machen wir mit diesem Reichtum? Und Paulus, die nimmt das auf. Der redet auch mit der Gemeinde, der spricht zu den Gemeinden. Speziell auch zu Timotheus und der nimmt nochmal Wörter von Jesus auf und auch von Psalm 49, kann man zu Hause nochmal lesen, ist auch eine schöne Psalm. Er sagt, Wir sind geboren ohne etwas zu haben und wir sterben und wir können nichts mitnehmen. Wenn wir in unserem Leben Kleidung haben, Nahrung, Essen, Trinken, dann reicht uns das. Ja? Schau mal auf die Vögel, schau mal auf die Blumen im Feld, sagt Jesus. Wer reich werden will, gerät in Versuchung. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Genau, das ist irgendwie so ein Bibeltext, die ich dann ziemlich oft gehört habe, speziell wenn es um Geld geht. Aber es geht natürlich darum, genau, was mache ich? Was lasse ich Geld mit mir machen? Nou, was ist mir wichtiger? Was jage ich nach? Mehr Geld oder Gerechtigkeit? Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Genau, die Frage ist, was jagen wir nach? Genau, und wenn wir sagen, okay, ich hänge nicht so an mein Geld, was mache ich dann mit meinem Geld? Gibt es diese 10%-Regelung, die wir im Alten Testament gelesen haben? Wie soll ich das machen? Auch da schreibt Paulus. Und er sagt an de Gemeinde in Korinthe, ihr habt mal versprochen für die Gemeinde in Jerusalem Geld zusammenzulegen. Und das ist super. Ich weiß von eurer Bereitschaft und dann erzählt er noch viel mehr und sagt, ich habe schon geschwärmt von euch in alle anderen Gemeinden, dass ihr das macht. Und jetzt müsst ihr das auch machen, weil ich habe das schon gesagt. Und wir kommen dann vorbei und machen dann mal sicher, dass das Geld da ist. Aber er sagt dann nicht, schaut nochmal, wie viel ihr jetzt gegeben habt. Seid ihr auf 9,95%? Macht die letzte 0,05%? Wanneer ihr schon über 10% seid, dann reicht das. Nee, er sagt einfach, geb wie viel du geben willst. Freiwillig. Lass dich nicht irgendwie von jemand sagen, dass du mehr geben musst. Geb freiwillig. Kein Pflichtgefühl. Das heißt, kümmere dich auch um die Gemeinde in Jerusalem. Ich meine, das sind auch Glaubensgenossen, die brauchen Geld. Was kannst du, wie viel brauchst du selber und was kannst du spenden? Gott liebt den, der fröhlich gibt. Genau, und fröhlich heißt nicht irgendwo mit einem Lächeln Geld in irgendwo in die Kollekte zu werfen. Das heißt natürlich mit einem Gefühl, das Geld habe ich von Gott bekommen. Ich gebe einfach Gott etwas zurück. Genau, das können wir tun. So wie er an die Gemeinde in Galatien schreibt. Solange wir noch Zeit haben. Wir können gut tun an jedermann. Natürlich, wer zu wenig hat, braucht Hilfe. Das ist auch schon eine ganz dicke rote Faden im Alten Testament. Recht tun aan Witwen, Weisen. Aan de Fremde, der es auch schwierig hat. Aber allermeist, sagt Paulus auch, aan Glaubensgenossen, want die problemen hebben, financiële problemen, zo wie we in Apostelgeschichte gerade gesehen hebben. Natuurlijk, die sicher. En ik freue mich auch, dass wir als Gemeinde van Spenden leben. Aber nicht nur sagen, das sind dann Spenden, die wir bekommen, und wir investieren das in Gemeinderaum, mooie Spielplatz, damit auch die Kinder mal sicher und gut spielen können. Aber wir teilen auch mit, Glaubensgenossen weltweit. Und die Glaubensgenossen, haben letzte Wochen, auch heute schon mal gehört, es gibt die Drochners in Peru, es gibt die Rasayas in Sri Lanka, es gibt Piszek Kolak in Polen, wo ich sagen muss, ich habe ihn schon jahrelang gehört und immer mal gedacht, bei zijn Predigt, der hat schon ein ziemlich starkes Akzent, sage ich. Und ich habe mich ein bisschen von seinem Akzent verwehren lassen. Aber als er letzte Mal gepredigt hat, hat mich das so unglaublich berührt. Sein Predigt und auch was er macht für Gemeinden in Moldawien, in andere Länder, wo ich denke, wow. Da fehlen mir die Wörter. Ich war wirklich unglaublich berührt. Und die Gemeinde ist weltweit. Die Gemeinde ist auch ziemlich nah, wenn man auf de Webseite guckt. De erneute Webseite, die auch sehr gut aussieht von unserer Gemeinde. Da gibt es auch die Familie Rönsch in Frankfurt, die wir unterstützen in een multikulturele Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde ist überall. Und es kann auch sein, dass du deine eigene Glaubensgenossen kennst. Genau, ich habe mal zwei von uns rausgesucht. Es gibt einen Freund von mir, der in Südafrika ist. Der hat ein Waisenhaus gegründet für HIV-Waisen. Und die Kinder hatten keine Zukunft. Er ist nach seinen Studien dahin gegangen und arbeitet schon 25 Jahre da. Es ist unglaublich, was er auf die Beine gestellt hat. Es gibt Freunde, die wir kennen in Österreich, die wir kennengelernt haben, die für OM unterwegs sind. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt eure eigenen Bekannten oder Freunde vielleicht oder Glaubensgenossen sozusagen, irgendwo in der Welt. Gut, ich fasse zusammen. Wir dürfen teilen, damit die Gemeinde weltweit geistlich funktioniert. Und das heißt dann auch, Gemeinde weltweit, bist du ein Teil von dieser Gemeinde weltweit, verbindlich? Welche Konsequenzen hat das für dich, für dein Geld en Zeit, deine Begabungen? Wie ist das met deine Großzügigkeit? Hast du Momente oder hast du ein Leben von Großzügigkeit? Und da kannst du gerne drüber nachdenken, diese Tag, vielleicht zu Hause, wenn du nochmal dein Schlüsselbund in de Hand hast, oder dein Handy oder Portemonnaie. Denk darüber, solange du noch Zeit hast. Tut Gutes an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen.